Willkommen zum Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Kunststück.
Ja, guten Tag, liebe Zuhörende. Mein Name ist Michael Braun und die Reihe Kunststück wird heute mit einer weiteren Autorin fortgesetzt. Das Gespräch, das ich zuletzt geführt habe, das sehr viel Freude gemacht hat, war ja mit der ukrainischen Schriftstellerin Natalka Sniadanko. Wir haben da viel gelernt. Wenn Sie das gehört haben, haben Sie das bestimmt auch gemerkt, über die Ukraine, über die Geschichte der Ukraine, viele Anekdoten, Stories und die History, die dahinter steht. Und heute soll es ebenso spannend werden, wenngleich es um ganz andere Themen geht. Ich freue mich sehr, hier vorzustellen die Schriftstellerin Christine Bilkau. Sie ist der Adenauer Stiftung auf ganz vielfache Weise verbunden. Das haben vielleicht auch einige mitbekommen, die ihre letzten Werke verfolgt haben. Zum Beispiel den Roman Nebenan, der übrigens vorgestellt wurde auf einer Autorenwerkstatt der Konrad-Adenauer Stiftung vor 4 Jahren. Die findet jährlich am Comer See statt. Das ist Adenauers früheres Feriendomizil. Heute treffen sich da Autoren, die lesen aus unpublizierten Texten. Und das Buch, das damals in Planung war, ist heute real existent da mit der Autorin. Und das freut mich sehr. Christine Bilkau war auch Stipendiatin aus dem Else-Heiliger-Fonds der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hat damals an mehreren Projekten gearbeitet und hat gerade ihr jüngstes Projekt abgeschlossen, auch ein sehr spannendes Buch. Da geht es nämlich um das Wasser und um das Schwimmen, Wasserzeiten. Das ist der zweite Text, den wir heute besprechen. Und das ist ja bestimmt ein sehr spannendes und vielleicht auch ungewöhnliches Thema für Sie, die jetzt zuhören im Winter und im Frühjahr. Schwimmen geht man in Hallenbädern, aber es geht in dem Buch auch ums Outdoor-Schwimmen, also ums Schwimmen in offenen Gewässern, auch in der kälteren Jahreszeit. Und ich will gleich anfangen mit der ersten Frage an dich, liebe Christine. Du bist aufgewachsen in Hamburg, du hast dort auch studiert, Amerikanistik und Germanistik, ebenfalls in New Orleans. Das sind beides Städte, die liegen am Wasser, die liegen am Meer, also allein von daher spielt das ja schon eine große Rolle in deinen Werken, in deinem Schreiben. Wie fit macht denn das Wasser, macht die See fürs Erzählen?
Ja, das ist eine schöne Frage. Das Wasser ist ja vor allem, wenn man an einem Fluss aufwächst oder auch in Meeresnähe aufwächst, was sehr Selbstverständliches. Und es ist so selbstverständlich, dass man es manchmal gar nicht am Anfang wahrnimmt. Und das, das ist dann das Interessante, wenn sich durch Lebensphasen dann so eine Sensibilisierung einstellt und man auf das, was einen eigentlich so ganz nah umgeben hat, auch verbunden mit Familiengeschichten, mit Erinnerungen, plötzlich ganz interessant und vielschichtig auf einmal wird.
In deiner Familiengeschichte, du hast eben beim Lunch kurz davon erzählt, kommt natürlich auch das Meer, das Wasser vor. Was ist das für ein Stoff, der da von deinen Urgroßeltern, Großeltern auf dich zukommt? Was haben deine Vorfahren am Meer gemacht?
Ja, also ein Teil meiner Familie ist an der Nordsee geboren und aufgewachsen, also lebt auch teilweise noch an der Nordsee. Das heißt, da ist auch dieses sehr große Selbstverständnis gewesen, aber auch auf so eine Weise, die fast was ja Ignorierendes hatte. Also viele Leute in meiner Familie sind zum Beispiel gar nicht schwimmen gegangen, obwohl die an der Nordsee direkt gelebt haben. Und das habe ich oft gehört, dass Leute, die an der Küste leben, großen Respekt vor dem Meer haben. Also und gar nicht unbedingt dieses Vergnügen damit verbinden, ne? Dass man schwimmen geht, wie Leute, die dann Urlaub machen da, ne? Die schütteln haben oder früher manchmal eher die Köpfe über die Touristen geschüttelt, die dann da am Strand sitzen und dann irgendwie bei Flut auch noch ins Wasser gehen. Das ist ja völlig verrückt. Also dieses Selbstverständnis. Und dann gibt es aber auch die Geschichte zum Beispiel von meinem Vater, der vor meiner Geburt allerdings selbst zur See gefahren ist. Also der war ein Schiffsingenieur, der hat Ingenieurswissenschaften studiert und ist dann als Chief Ingenieur viele Jahre zur See gefahren. Und der hat mir das Schwimmen beigebracht und auch die Liebe zum Wasser. Also auch dieses Zutrauen, dass man ins Wasser gehen kann und dass man da eben Spaß haben kann, dass das Schwimmen was Schönes ist.
Dein Vater hat dir gezeigt, wie schön Schwimmen sein kann und wie das überhaupt geht. Darauf kommen wir nachher noch. War dein Vater auch beteiligt an deinem Schreiben? Es gibt in einem Interview die kurze Erzählung von dir, dass du 12 warst und deine Mutter eine Kurzgeschichte von dir einfach frech an einen Verlag geschickt hat. Was ist da passiert?
Ja, das war meine Mutter, die hat die Geschichte an einen Kinderbuchverlag geschickt. Das war damals der Rororo Verlag. In meinem Bücherregal standen eine ganze Reihe Taschenbücher, Kindergeschichten aus diesem Verlag, die ich alle gelesen hatte. Und ich glaube, sie hatte das vor allem so als Geste gemacht, ne, um mir zu zeigen, dass sie das, was ich da tue, ernst nimmt. Denn heute ist mir klar, dass sie wahrscheinlich nicht ernsthaft gedacht hat, aus dieser ganz kleinen Geschichte, die ich dann selbst illustriert hatte, wird mal ein Buch werden, sondern es ging wirklich darum, mir zu signalisieren, dass sie das ernst nimmt, was ich mache. Und mein Vater hatte da jetzt gar nicht so viel mit zu tun. Ich glaube, in dieser Zeit, als ich Studentin war und sich die Frage auch stellte, was willst du denn mal beruflich machen? War er eher höchst zufrieden, als ich dann sagte, ich würde gerne in den Journalismus gehen. Ich glaube, wenn ich gesagt hätte, ach, ich möchte schreiben und dann mal gucken, was daraus wird, ich weiß gar nicht, ob er damit so glücklich gewesen wäre, weil er ist ein sehr bodenständiger und vernünftiger Mensch gewesen.
Du sprichst den Journalismus an. Aus der Journalistin Christine Bilkau ist die Schriftstellerin geworden. Was hat die Journalistin der Schriftstellerin mitgegeben?
Ich würde sagen, dass ich eigentlich schon immer eher die Schriftstellerin gewesen bin und dass ich mir das aber nicht so ganz eingestehen wollte, dass ich quasi diese Perspektive auch noch nicht so richtig einnehmen konnte, sondern dass zu meinem Horizont eher gehörte, ich schreibe gern, ich möchte mit Text arbeiten, aber es muss auch was Konkretes, Greifbares sein. Und dadurch habe ich dann gedacht, ja, dann werde ich doch Journalistin, dann schreibe ich doch dann große Reportagen und kann mich dann so durch das Textliche verwirklichen. Ich habe aber während der ganzen Zeit immer trotzdem Kurzgeschichten geschrieben, aber nur so für mich alleine. Und ich glaube, es ging eher darum, diesen Weg zu finden und das zu realisieren, dass der Journalismus aber eben nicht das ist, was dann für mich oder für mein Leben dann trägt.
Der Weg führte dann zu Romanen, inzwischen 3 an der Zahl. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass die Romane ja zumindest im Titel viel für das Glück werben. Der erste Roman heißt Die Glücklichen, der zweite Eine Liebe in Gedanken, der dritte Nebenan. Gut, da kann man ja an gute Nachbarschaft denken. Es gibt dieses Anna Karenina-Prinzip in der Literatur, das beruht auf dem berühmten Anfangssatz von Tolstoi. Alle glücklichen Familien sind glücklich auf ähnliche Weise, aber alle unglücklichen Familien haben ihr Unglück auf ganz verschiedene Art und Weise. Welche Rolle spielt Glücklichsein in deinem Erzählen?
Ja, eine ambivalente, was ja nicht überraschend ist, was hätte man sonst erzählen. Da steckt ja schon die Wahrheit drin in dem Zitat. Das Glücklichsein ist, würde ich sagen, von vielen meiner Figuren eine Art Ziel oder eine Art Sehnsuchtspunkt, aber auch teilweise auf eine vielleicht sehr idealisierte oder bei die Glücklichen, würde ich sagen, auch teils sehr kommerzialisierte Art. Also diese Glückskonzepte, die sind sehr fragwürdig von den Figuren und müssen dann auch Stück für Stück scheitern und dekonstruiert werden.
Glück sei im Schöpfungsplan nicht vorgesehen, meinte Freud. Im Erzählplan ist es vorgesehen, bei deinen Romanen als Wunsch, als Sehnsucht, als Erinnerung womöglich. Kommen wir zu nebenan, zu deinem jüngsten Roman. Der ist letztes Jahr erschienen. Ein sehr knapper Titel, ein kurzer Titel. Ist der Titel zu dir gekommen oder bist du erst nach dem Schreiben zu dem Titel gekommen?
Dieses Wörtchen nebenan, das war schon während des Schreibprozesses mein Arbeitstitel. Und ich finde das Wort hochinteressant, weil es für mich beides vermittelt. Diese Nähe nebenan, genau, da denkt man an Nachbarschaft, an direkt nebeneinander. Und trotzdem nebenan, da schwingt auch immer eine gewisse Distanz mit, finde ich. Also da schwingt immer auch der Bruch oder die Grenze, das Unüberwindbare schwingt mit.
Das ist ja eine ganz merkwürdige Beobachtung. Es gibt von Robert Frost, dem amerikanischen Lyriker, dieses schöne Zitat, "Good fences make good neighbors." Also man braucht gute Zäune, gute Grenzen, aber die können auch manchmal so hoch sein, so unüberwindbar, dass man den Nachbarn gar nicht kennt. Es geht in deinem Roman um zwei Personen, um zwei Frauen, starke Frauen, die sich selber ermächtigen zu handeln oder auch eher nicht zu handeln, aber auf jeden Fall wird aus deren Perspektive erzählt. Und es geht um ein leeres Haus, um ein Haus, das offenbar bewohnt war, aber noch bewohnt wirkt, aber jetzt auf einmal leer zu sein scheint. Dieses Haus zieht die Figuren magisch an. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Das ist ja erstmal ein ganz fabelhafter Einfall für den Roman, dass er eine Leerstelle hat, also etwas, ein Loch in der Mitte sozusagen, um das die Figuren kreisen und von dem die Figuren dann auch an, um nicht zu sagen, hineingezogen werden.
Meistens fängt es bei mir mit ein, zwei Fragmenten an, also wirklich so unausgegorenen Ideen oder Motiven, Situationen. Also das leere Haus war der Anfang. Und das andere waren diese etwas langsam versiechenden Kleinstädte, diese Stadtzentren. Und beides hatte für mich was mit Verbundenheit und sozialem Miteinander zu tun. Also diese Frage, was passiert, wenn Menschen in unserer Mitte verschwinden und wir das nicht mitbekommen? Was löst das in uns aus? Welche Fragen löst das in uns aus über unser soziales Miteinander und über die Frage, wie gut achten wir eigentlich aufeinander? Wie gut sind meine Mitmenschen eingebunden in dieser Gesellschaft? Aber da das ja eine Projektion ist, dieses leere Haus, wird die Frage ja sofort auf die Figuren zurückgeworfen. Wie gut bin ich denn eigentlich auch verankert in dieser Gesellschaft? Wie gut bin ich aufgehoben? Da schwingt auch so eine große Angst vor Einsamkeit mit, würde ich sagen. Also zumindest bei Julia, bei der jüngeren Frau, die sich auch ein Kind wünscht. Der Kinderwunsch will sich nicht erfüllen. Aber eigentlich steht das Ganze nur für so eine Sehnsucht nach stabilen Beziehungen oder überhaupt nach Stabilität. In einer Welt, die ja auch sich sehr schnell dreht und von sehr vielen Krisen geschüttelt ist. Und ja, damit fing das an. Und dann fange ich an, darüber nachzudenken, warum interessiert mich das? Worum geht es hier eigentlich? Und dann fängt wirklich erst die eigentliche Denkarbeit statt. Und dann irgendwann kann ich dann anfangen zu schreiben.
Bleiben wir bei der ersten Figur, mit der der Roman beginnt. Julia heißt sie. Sie ist Kunsthistorikerin. Sie kann Keramik. Sie kann sehr gut erzählen. Und sie hat einen Mutterwunsch, der so unerfüllt ist, dass sie ständig auf sozialen Medien unterwegs ist, um Informationen über Mutterschaft, Mutterwerden zu bekommen. Ist das ihr Unglück? Ist das ihr leeres Haus, das fehlende Kind?
Ich weiß nicht, ob ich es so klar eingrenzen würde, weil es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten, da was zu lesen. Auf jeden Fall ist sie sehr mit sich selbst beschäftigt. Sie kreist sehr um ihren Kinderwunsch und um ihre Angst vor Einsamkeit und um ihre Suche nach ihrem Platz in der Welt. Also sie kreist sehr stark um sich und sie verbringt viel Zeit auf Social Media. Also sie guckt sich diese Mumfluencer-Accounts an, diese idealisierten Häuslichkeiten, Küchen, Kinder, Mütter, Gärten. All das, was die Generation ihrer Mutter ja zum Beispiel längst überwunden hatte. Ne? Die waren froh, dass sie sich davon freigemacht haben und plötzlich kommen diese jüngeren Frauen und bauen das alles wieder auf und verdienen damit als Influencerin auch noch ganz viel Geld. Und da verliert sie sich. Und das Interessante, finde ich, ist dann, dass sie einen wahnsinnig geschärften Blick hat auf diese künstlichen Bilder. Also die werden ja auch im Text immer wieder beschrieben, dass sie die sieht, vom Blumenzweig bis zur kandierten Torte, zum rotbäckigen Kind. Also sie sieht das alles ganz genau. Und gleichzeitig weiß sie gar nicht mehr, wann sie das letzte Mal ihre Nachbarin eigentlich gesehen hat und wie es der eigentlich so ging und was da eigentlich los ist. Also sie hat für ihr direktes Umfeld einen sehr unscharfen Blick. Und das fand ich so paradox. Also das ist so unglaublich paradox, dass sie sich einerseits vor Einsamkeit fürchtet und so eine Sehnsucht nach Verbundenheit hat und gleichzeitig guckt sie gar nicht richtig, was in ihrer eigenen Umgebung eigentlich passiert. Und wenn in ihrem kleinen Lädchen, das sie geöffnet hat, jemand reinkommt, zuckt sie zusammen. Und wenn da einer reinkommt und sagt, hier, ich komme vom Jugendheim, sag mal, ist ja toll, dass du hier irgendwie einen Laden eröffnet hast. Hast du Lust, Keramikkurse für Jugendliche zu geben? Dann denkt sie, ach du meine Güte, das weiß ich nicht, ob ich das irgendwie machen will. Also sie kommt gar nicht so aus ihrer Komfortzone und wirkt eben dann dadurch auch so ein bisschen, ja, fragwürdig, lamoyant, könnte man fast sagen, an einigen Stellen. Ne?
Das scheint ja nicht der Fall zu sein bei der anderen Erzählerin-Figur. Die heißt Astrid. Astrid hat Kinder, drei Jungs. Astrid ist Ärztin mit einem stabilen Patientenstamm. Astrid ist resilient. Wenn sie Stress hat, geht sie schwimmen. Wo ist aber bei Astrid das Unglück im Glück versteckt?
Ja, Astrid wird, die ist ja Anfang 60 und weiß, dass ihre nächste Umbruchsphase wird der Ruhestand sein, den sie sich eigentlich auch schon anfängt vorzustellen, aber vielleicht auch noch so ein bisschen schwierig findet, diesen Gedanken. Und Astrid ist sehr bodenständig und wird aber am Anfang des Buches mit einem Fall konfrontiert. Da wird sie zu einem Notfall gerufen. Sie hat Nachtdienst und das macht sie eigentlich nur noch selten. Und sie muss dann nachts in ein Haus fahren, das an einer Landstraße liegt und muss eine Todesbescheinigung ausfüllen für eine knapp 80-jährige Frau, die in der Badewanne gestorben ist, wo keiner so genau sagen kann, was eigentlich da vorgefallen ist. Und es passiert ja selten, aber es passiert dann eben doch auch einer Frau wie Astrid, die da schon so viele Jahre, Berufsjahre hinter sich hat, dass sie da sitzt und denkt, eigentlich muss ich die Polizei rufen. Ich kann nicht genau sagen, was hier vorgefallen ist. Und was vor allem aus diesem Haus, in dem sie ist, mit diesem Ehemann, der nicht richtig sagen kann, wann seine Frau eigentlich baden gegangen ist und wann er sie gesehen, gefunden hat und so seltsam, ja, detached, irgendwie, wie sagt man auf Deutsch, entfremdet, ja, unberührt wirkt, genau. Ja, da springt ja eine unglaubliche Einsamkeit und Achtlosigkeit entgegen. Also das auf jeden Fall, plus noch das, was irgendwie da zwischen diesen beiden Menschen abgelaufen sein könnte, Dinge, die sie nie auf die, also die, denen wird sie nie auf die Spur kommen, egal was sie tun wird. Und ich glaube, mit diesem Bewusstsein geht sie in diese Geschichte rein und fängt an, so ein bisschen sukzessive unsicherer, ungewisser zu werden und fängt dann auch an, eine alte Freundschaft, die in die Brüche gegangen ist, zu hinterfragen, fängt an, sich zu hinterfragen, fängt an, auch ihr soziales Miteinander zu hinterfragen.
Und da gibt's ja noch eine dritte Frau, die fand ich sehr interessant, die ist Mitte 80, ziemlich stabil für ihr Alter Und es ist die Tante von Astrid. Und da war mein Eindruck, dass Astrid sich oft sehr overprotective verhält. Also wie so eine Übermutter, die immer sehr besorgt und sehr, sehr vorsichtig ist. So viel, dass die Tante das gar nicht mehr möchte.
Genau.
Und das ist vielleicht zu viel nebenan.
Ja, ja, genau. Astrid ist so ein bisschen auch die Bescheidwisserin und die Überfürsorgliche, die so ein bisschen was Bevormundendes hat. Und das sind dann ja auch im Prinzip diese Pole zwischen, wie geht denn aufeinander achten? Wo fängt Übergriffigkeit an? Wo fängt Voyeurismus an? Also auch wenn man auf eine Familie guckt, die nebenan wohnt, die vielleicht Probleme hat, vielleicht aber auch nicht. Wie findet man das raus? Wie bringt man sich da ein? Genau, wie weit muss die Fürsorge gehen, das Aufeinander aufpassen? Muss man vielleicht auch manchmal übergriffig sein? Muss man dieses Risiko manchmal füreinander eingehen? All diese Fragen schwingen da bei beiden Figuren mit.
Dieses Caring, wird das heute genannt, ist also eine Gratwanderung zwischen Überfürsorge und Einfühlungsvermögen. Das eine ist schlecht, das andere ist gut. Jetzt haben die beiden Figuren ja auch Partner, Julia und Astrid. Und diese Partner spielen keine große Rolle, aber sie kommen vor. Da war mein Eindruck, dass diese Partner stabile Faktoren sind in diesem Unglücklichsein, in diesen Backstories, die nicht so richtig zum Vorschein kommen. Der Partner von Astrid ist zum Beispiel ein ganz hervorragender Koch und Zubereiter von Nachspeisen.
Ja, genau. Und er ist auch wirklich ein sehr liebevoller Partner, auf jeden Fall. Also das ist bei beiden, bei Julia und Astrid so, dass die Partnerschaften, also ihre eigene Häuslichkeit, wenn man so will, nicht das Problem sind. Das war mir beim Schreiben des Romans ganz wichtig, dass ich hatte keine Lust, jetzt an den Hauptfiguren entlang irgendwelche Ehedramen oder Partnerschaftsprobleme zu erzählen. Das ist nicht das Thema des Romans, sondern die sind beide in relativ stabilen Beziehungen mit den normalen Höhen und Tiefen. Aber und mit Partnern, die auch so ihre Ecken und Kanten und komischen Seiten haben. Also Andreas, Astrids Ehemann zum Beispiel, der ist pensionierter Geschichtslehrer und der hat sehr viel Zeit und der versinkt in diesen Nachrichten, der guckt ganz viel. Der Roman spielt im Jahr 2017, das heißt, die Weltlage ist da ja schon sehr interessant gewesen. Der Brexit war gerade beschlossen worden, Trump wurde vereidigt. Also der Andreas, der hängt sehr viel auf CNN und BBC.
Globalen Krisen kommen in den Roman hinein über die Medien, über Astrids Ehemann, der das sehr intensiv am Bildschirm verfolgt, aber spielen jetzt keine ganz dominante Rolle. Es ist im Gegenteil mehr ein Roman, der viele Themen anspielt und es den Lesenden dann überlässt, selber Fäden weiterzuentwickeln. Ja. Es kommt die Nachbarschaft vor, es kommt die Beziehung auch innerhalb der Generationen vor, es geht um alte, nicht mehr bestehende Freundschaften, die wieder aufgefrischt werden können. Und es geht auch um Heimat. Und eine Frage, die heute würde man sagen, die triggert richtig aus dem Roman heraus, die wird auch in Kursiv gesetzt, damit sie der Leser ja nicht vergisst. Was bedroht das Heimatgefühl. Mhm. Wie ist das bei dir persönlich? Was würdest du auf diese Frage entgegnen, was dein Heimatgefühl am meisten bedroht?
Ja, ich persönlich, das ist natürlich nochmal so eine andere Perspektive. Also was ich in den Roman hineingetragen habe, waren Beobachtungen, die ich gemacht hatte über Jahre hinweg, die ich hochinteressant fand. Zum Beispiel, wenn man in Dörfern oder Kleinstädten unterwegs ist, aber in Metropolen ist es jetzt eigentlich auch genauso, dass sich zum Beispiel anhand dieser leerstehenden Geschäfte, manchmal in den Kleinstädten ist es ja wirklich richtig haarsträubend, da sind ganze Geschäftszeilen mit Spanplatten vernagelt oder verblichenem Geschenkpapier. Da findet einfach nichts mehr statt. Und man weiß aber, dass dann natürlich die Leute leben, die das andere noch kennen. Also die kennen noch die Geschäfte, die da mal gewesen sind. Und das, finde ich, ist zum Beispiel, glaube ich, sehr naheliegend, dass das natürlich ein Heimatgefühl ausmacht, wenn man vertraute Orte um sich herum hat und wenn diese vertrauten Orte bestehen bleiben können. Also Stabilität und vertraute Orte und auch, würde ich sagen, Begegnungsorte, also an denen sich soziales Miteinander überhaupt wirklich realisieren lässt. Ich glaube, das macht Heimatgefühl aus. Und wenn solche Orte zum Beispiel nach und nach verschwinden und wenn irgendwie keiner so richtig eine Antwort darauf hat, ja, was machen wir dagegen? Schwierig, kompliziert, weiß auch nicht. Das könnte ich mir vorstellen, bedroht das Heimatgefühl, vielleicht aber auch auf eine Weise, die den Menschen gar nicht so klar ist.
Das wäre der Kaufhof in der mittleren Kleinstadt, genauso wie der Tante-Emma-Laden oder die Kneipe, genau, in dem Dorf, das weggebaggert wird aufgrund
der Kohle. Ja, Dörfer, die weggebaggert werden. Ja, genau. Also deswegen finde ich, ist es eine interessante Frage, weil wir uns ja in den letzten Jahren wirklich viel mit diesem Begriff auseinandergesetzt haben. Es gab ja auch so eine Art Heimatoffensive fast. Es gab ja dann auch das Heimatministerium. Also es gab ja dieses Bewusstsein, dass dieser Begriff Bedeutung hat und dass es da ein Bedürfnis auch gibt. Aber die Frage ist, wie das dann eben umgesetzt wird. Ob Heimat sich eben zum Beispiel darüber definiert, wie stark die Grenzen geschützt sind oder wie viele Leute ausgewiesen werden. Oder ob Heimat sich eben eher darüber abspielen sollte, was denn vor unserer eigenen Haustür passiert und was mit unseren, ja, mit diesen kleinen Orten passiert und wie gut wir damit umgehen.
Heimat ist nebenan, genau, sozusagen. Ja. Und dazu passt sehr schön der Anfang des Romans, den du gerne lesen kannst. Das Dorf, in dem die Handlung des Romans nebenan spielt, ist ein Dorf an der Nordsee, genauer gesagt am Nordostseekanal. Der Kanal teilt das Dorf, auch eine sprechende landschaftliche Geste. Und am Anfang merkt man schon sehr schnell, wie sehr die Landschaft auch erzählt, wie gut eben das Erzählen in Fluss kommt, wenn das Wasser da durchfließt.
Ja. Ein Containerschiff schiebt sich langsam hinter den Baumkronen und dem Dach der Nachbarn vorbei. Anfangs, als sie erst wenige Tage hier wohnte, war es für sie ein unwirklicher Anblick, den Kanal und das Ufer nicht sehen zu können, selbst von hier oben aus dem Schlafzimmer nicht, aber eine Schiffsbrücke und die geladenen Container. Stapel bunter Kästen, die gemächlich wie von allein hinter den Dächern und Bäumen entlang glitten. Im Wochenblatt, das sie manchmal überfliegt, hat sie gelesen, die Leute haben hier früher in der Dämmerung weiße Schiffe durch die Wiesen und Moore schweben sehen, lange bevor der Kanal gebaut und eröffnet wurde. Daran muss sie denken, wenn ein Frachter wie von allein durch die Landschaft fährt.
Ja, und wie man durch den Roman fährt, das kann man beim Lesen sehr gut merken. Kommen wir zum zweiten Buch. Über das Thema haben wir schon gesprochen. Das Buch heißt Wasserzeiten. Es ist ein Buch über das Schwimmen, sinnigerweise beim Arsche Verlag erschienen. Wann war denn für dich der Moment, wo du gedacht hast, jetzt muss ich mal ein erzählendes Buch, ein Sachbuch über eine Tätigkeit schreiben, die mir sehr viel bedeutet?
Das war im zweiten Pandemiejahr, würde ich sagen. Da fing das an. Also dieses Nachdenken über Schwimmen, das begann schon mit nebenan. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass ich phasenweise, während dieser Roman entstanden ist, selbst ganz viel schwimmen gegangen bin. Also ich gehe ohnehin regelmäßig schwimmen, aber das war nochmal eine sehr intensive Schwimmzeit. Und auch, die hatte auch was mit dem ersten Pandemiejahr zu tun, über das ich dann auch in Wasserzeiten schreibe, dass da ja einige Monate lang alles geschlossen war. Die Schwimmbäder waren auch geschlossen. Und dass ich da an mir entdeckt habe, wie sehr mir das gefehlt hat. Also wie wahnsinnig wichtig das eben für mich ist. Und es war vorher so selbstverständlich für mich. Und plötzlich hat es mir so gefehlt. Und als dann gen Mai, Juni die ersten Bäder wieder aufmachten, da war ich wirklich so glücklich und so fixiert auch darauf. Also ich habe wirklich immer um 0 Uhr am Computer gesessen, während der Karten online, das Online-Buchungssystem umgeschaltet hat auf die nächsten 2 Tage und Tickets wieder freigeschaltet waren, weil die Tickets auch so wahnsinnig schnell ausverkauft waren. Und ich habe dann wirklich immer durchgebucht und für irgendwie mein Kind und für die Freunde mitgebucht. Also es war eben wirklich so wahnsinnig wichtig. Und da habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was ist das eigentlich? Was passiert hier eigentlich? Also auch im Schwimmbad als sozialer Ort, auch bei diesen, in diesem Miteinander und mit mir physisch, aber auch gefühlsmäßig. Also was passiert hier eigentlich alles gleichzeitig? Und da habe ich dann gemerkt, darüber lohnt es sich zu schreiben.
Das Schwimmbad, das Freibad sind nebenan und das Wasser ohnehin von deiner Herkunft aus. Aber was macht das Wasser erzählerisch so interessant? Du hast ja in deinem Buch auch eine ganze Reihe von Beispielen aus der Welt und aus der Gegenwartsliteratur genannt und zitiert, in denen es ums Wasser, ums Schwimmen, um den Mensch im Schwimmbad oder in der See geht. Was ist das Faszinierende an diesem Element, dass sich der Mensch da hineinbegibt, obwohl er das Schwimmen nach der Geburt sehr, sehr schnell verlernt und dann erst wieder beigebracht bekommen muss?
Ich glaube, das Faszinierende ist, dass da so viele unterschiedliche Aspekte und Gefühlslagen und auch Motive zusammenkommen. Dass das Wasser ja einerseits, also erstmal ist es ja ein Elementwechsel, den wir durchlaufen. Also wir sind im Wasser, wir sind in einem anderen Element. Und wir können uns durch unsere Bewegung dieses Element zu eigen machen und merken auch, dass da so eine Verbindung entsteht. Also dass wir merken, wir bewegen uns und gleichzeitig werden wir getragen. Und wir verlieren ein Stück weit unsere Schwerkraft, das, was uns manchmal auch so durch den Tag schleppen lässt. Das ist das Physische und das, was dann im Geist passiert, ist ja auch, hat ja mit den Bewegungen dann zu tun, mit der Gleichmäßigkeit des Schwimmens, das einen ja dann irgendwann fast den Körper vergessen lässt und auch diesen Bewegungsablauf vergessen lässt und ganz viel Raum macht für Gedanken und eine gewisse, das hat mit Freiheit auch zu tun. Also Schwimmen hat sehr viel mit Freiheit zu tun. Und auch dieses Motiv Schwimmen und Freiheit kommt ja auch immer wieder in der Literatur. Also Schwimmen kann was Befreiendes sein. Und genau das ist es ja auch manchmal, dass wenn man seine 1000, 1500 oder vielleicht auch mehr Bahnen gezogen ist, dass man wirklich wie neugeboren, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Wasser steigen kann. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dass das Wasser natürlich auch immer was Bedrohliches und was Unheimliches haben kann. Also es hat natürlich immer was Unergründliches, hängt natürlich auch damit zusammen, an welchen Orten wir schwimmen gehen. Aber wenn wir im Meer schwimmen gehen oder in einem tiefen See, wo wir den Grund gar nicht richtig sehen können, das ist ja auch immer manchmal auf so eine wohlige Weise, aber manchmal vielleicht auch schon ein bisschen zu unheimlich.
Genau. Und das alles, was so faszinierend ist am Wasser, hat eben auch diese bedrohliche, schaurige, unheimliche Weise. Das Unheimliche ist ein Thema in dem Roman nebenan, aber eben auch in dem Buch über Wasserzeiten. Was war denn dein prekärstes, dein vielleicht auch riskantestes Erlebnis mit dem Wasser?
Da muss ich mal nachdenken. Ich bin nämlich eigentlich eine sehr vorsichtige Schwimmerin.
Du schwimmst ja auch sehr gerne lange Strecken, was im offenen Gewässer nicht so einfach ist. Ich bin selber begeisterter Schwimmer und habe einen Heidenrespekt vor, gerade vor der Nordsee.
Also ich habe zum Beispiel, ja, ich bin sowieso sehr vorsichtig und ich glaube, das hängt wieder mit meinem Vater zusammen, dass wenn man das Schwimmen lernt von jemandem, der zur See gefahren ist und wirklich weiß, was das alles bedeuten kann, also der auch Wind- und Wetterlagen erlebt hat, ich habe einfach schon sehr früh wirklich einen sehr gesunden Respekt vermittelt bekommen vor dem Wasser. Das heißt, ich bin schon sehr schnell immer sehr vorsichtig. Ich bin eigentlich nie zu weit rausgeschwommen, dass ich das Gefühl hatte, zum Beispiel, was ja viele erzählen, dass man plötzlich merkt, wie man abgetrieben wird. Und man merkt, also diese Erzählungen kenne ich auch von Leuten, die mir sehr vertraut sind, die wirklich dann gegen Strömung, gegen angeschwommen sind und völlig außer Atem dann am Strand gelandet sind. Das ist mir zum Glück nie passiert. Was ich zum Beispiel schon wirklich auch unheimlich finde, ist Brandung. Also, weil Brandung ist ja so verführerisch, ne? Das wollen ja auch Kinder immer gerne. Die wollen ja immer in den Wellen spielen. Und das ist mir zum Beispiel passiert, dass ich mal gemerkt habe, wenn die Wellen, wenn kurz bevor sie brechen, ist ja immer so ein ganz empfindlicher Moment. Wenn man da an der falschen Stelle ist, und das ist mir schon passiert, dass ich mir von so einer Welle mal so richtig erschlagen worden bin und so richtig wie durch so einen Waschgang getrieben worden bin. Und da war ich schon hinterher wirklich, also das hat mich nochmal stark geerdet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
Schwimmen ist Nachbarschaft, die Nordsee ist nebenan. Das ist die Lektion aus den beiden Büchern, die Christine Bilkau uns heute vorgestellt und zu Gehör gebracht hat. Zum Abschluss dieses Podcasts hören wir noch, oder darf ich dich bitten, einen kurzen Abschnitt aus dem Schwimmbuch vorzulesen, in dem es eben um diesen Aspekt von Miteinander geht.
Sehr gern. Schwimmen zu können ist mehr als eine Bewegungsform im Wasser, mehr als eine Sportart. Es ist etwas Komplexes. Es hat mit Kindheit und Erwachsenwerden, mit Freundschaften, Familie und anderen Beziehungen, mit Zugehörigkeit und Lebensfreude und mit der Erkundung von Orten und den eigenen Gedankenwelten zu tun. Schwimmen zu können, sprich alle diese Erfahrungen sammeln zu dürfen, ist ein Privileg. Es mag etwas pathetisch klingen, aber je genauer man sich mit den sozialen Bedingungen beschäftigt, desto deutlicher wird es, die Fähigkeit des Schwimmens zu erlangen und Zugang zu einem Schwimmbad zum Beispiel zu haben, das ist sowohl historisch als auch gegenwärtig betrachtet nicht so selbstverständlich, wie es im ersten Moment erscheint.
Was wäre der Ort, an dem du auf jeden Fall nochmal das Wasser kennenlernen und durchschwimmen möchtest, an dem du noch nicht warst? Also ein Wunschschwimmort?
Ja, es gibt sehr viele Wunschschwimmorte, die ich habe und auch sehr viele vertraute Orte, an die ich immer wieder gerne zurückkehren möchte. Aber ein Ort, über den ich in dem Buch auch geschrieben habe, an dem ich eben selber noch nicht war, aber über den ich so viel gesehen und gelesen hatte, das sind die Hampstead Heath Ponds in London. Das sind mehrere Weiher, die, ich glaube, Ende des 17. Jahrhunderts schon angelegt worden sind, als Wasserreservoirs auch. Und da gibt es eben seit jeher gibt es vor allem drei Weiher, die dann unterteilt worden sind. Es gibt den Männer Pond, es gibt den Ladies Pond und es gibt den Mixed Pond. Und ich würde sehr gerne mal, also wenn ich das nächste Mal in London bin, werde ich auf jeden Fall in diesem Ladies Pond eine Runde schwimmen und wahlweise auch wirklich sehr gerne mal im Winter, weil es gibt wunderschöne Geschichten über diesen Teich, wo sowohl die Männer als auch die Frauen sich da im Winter treffen.
Mit heißem Tee und Sandwiches.
Ja, fantastisch. Und zu Weihnachten sogar mit Biscuits und Keksen und sogar mit einem Trompeter, der dann Weihnachtslieder spielt am Steg. Also es muss wirklich fantastisch sein da.
Ja, das Wasser ist nebenan. Das Wasser stiftet gute Nachbarschaften. Das ist die Lektion aus den beiden Büchern, die du heute vorgestellt hast. Wasserzeiten über das Schwimmen, das Sachbuch und nebenan der Roman. Vielen lieben Dank, Christine, für das Gespräch und die Buchvorstellung und bis zum nächsten Podcast.
Vielen Dank.
Das war wieder ein Kunststück, der Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.